Maximilian sitzt als junger Mann 10 Jahre im Gefängnis. Ohne Beziehung, ohne Sex. Er nimmt sich vor, nach der Haft date ich so viele Frauen wie möglich. Dumm nur, dass er sich in der Entlassungsvorbereitungszeit heftig verliebt. Sie ist cool, tiefgründig und verlässlich. Bei ihr fühlt Max sich zu Hause. Aber sie steht auf Monogamie. Und das passt nun mal so gar nicht zum Plan, so viele Frauen zu daten wie möglich. Max versucht, ein treuer Mann zu sein, aber es geht schief, so wie bei einem Drittel aller Ehen. Bis heute gärt die Leiche in ihm, denn nachdem er fremdgegangen ist, belügt er sie.
Ich wusste noch nichts von alternativen Beziehungskonstrukten, überhaupt nicht. Ich komme aus der Walt Disney Welt.
Ich glaube auch, dass in monogamen Beziehungen die Bedürfnisverteilung nicht unbedingt gleich ist auf der Waage.
Ja. Das finde ich auch immer so schrecklich, wenn ich Junggesellenabschied in der Stadt sehe, die dann letzter Tag in Freiheit, Eheknast. So, wieso machst du es?
Eheknast.
Wenn du denkst, das ist der letzte Tag für dich, dann lass es doch.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure, beziehungsweise die Herren, hier beim SWR 3. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich bin ich nicht allein. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde Nina Worker.
Hallo, freue mich hier zu sein. Ich bin die Hure, beziehungsweise Herrin in der Runde.
Yes, yes, ja. Und in der blauen Ecke, Maximilian Pollux.
Mir geht's gut. Der mich so schön introduced hat, ist nämlich Roman Lemke, seines Zeichens.
Azubi bei Nina Worker.
Bodyworker.
Nein, Spaß beiseite. Hört euch einmal in der Woche den Sucht und Ordnung Podcast an. Der läuft direkt, nachdem ihr den GJH-Podcast gehört hat, am Donnerstag und zwar am Freitag.
Voll gut. Ja, wir machen alle ein bisschen was mit Medien und deswegen können wir uns jetzt auch heute hören, wie wir mal wieder die Hosen runterlassen. Und es ist eine klassische Geschichte eigentlich und ich denke, ganz viele können relaten, deswegen ich versuche mich kurz zu fassen, aber die Einleitung ist ein bisschen länger. Letzte Woche hatte ich meinen 5. Hochzeitstag.
Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Das war sehr, sehr schön und insgesamt bin ich 8 Jahre mit meiner Frau zusammen und ich bin halt sicher so, das ist so die Frau, sie macht mich jeden Tag aufs Neue glücklich und das ist so, ich bin mir sicher, dass wir unser Leben lang zusammenbleiben. Also war mir selten so sicher bei irgendwas.
Ich glaube, wer euch kennt, der kann das sogar unterschreiben.
Ja?
Ja, dass das mehr als möglich ist.
Ne, ich auch. Ich denke, wir haben gute Chancen. Die Kat sagt immer, wir haben gute Aussichten.
So. Optimistische
Antwort. Und ich glaube, es ist schon ein Wunder, weil gerade bei mir, es gab echt eine Zeit, in der ich mir nicht habe vorstellen können, irgendwie jemals einen Partner zu finden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Und deswegen möchte ich ein bisschen was erzählen aus der Zeit, bevor ich genau wusste, wer ich bin und bevor ich mein Leben auch so gelebt habe, wie ich das mittlerweile tue. Die Leute, die schon öfter hier zugehört haben, ich saß fast 10 Jahre im Knast und hatte ja da keinen Kontakt zu Frauen und im letzten Jahr durfte ich raus, also hatte ich Lockerungen. Das heißt, ich durfte erstmal 4 Stunden raus, dann 8 Stunden, dann Wochenende. Und in der Zeit bin ich mit einem Mädchen zusammengekommen, mit der ich schon vor der Haft zusammen war. Also mit der habe ich eine Jugendbeziehung geführt von 14 bis 15 oder so. Wir hatten damals auch schon Sex und es war so sehr spannend. Und man wurde von den Eltern erwischt. Ihr Vater war so ein amerikanischer GI, der so Vietnam hinter sich hatte und so. Also es war ein knallhart. Er war damals schon 50 oder so, als ich dann im Haus war.
Der wollte dich tot sehen.
Er war auf einmal Weird Kong.
Boah, der war so krass. Der war einmal, wir waren dann beim Abendessen und so und er hat mich die ganze Zeit, hat er mich angeschaut. Einfach so während er gegessen hat, der mir immer so in die Augen geschaut und ich wusste nicht, wo ich hinschaue und so. Ich war halt so ein
Bub
mal mit meinen breiten Hosen so unterm Arsch, mit einer Cap auf und so. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Und ich halt, okay, potenziell könnte es sein, dass er mich ermordet. Genau, die habe ich dann wieder getroffen nach der Haft und es war dann irgendwie so mit der Ex zusammenkommen, weiß nicht, wie ihr es seht, so, ich rate Leuten eigentlich immer davon ab, wenn die Gründe sich nicht verändert haben, warum ihr euch getrennt habt.
Was meistens der Fall ist.
Was ja meistens der Fall ist. Und bei uns lagen ja aber, gut, 15, 16, 17 Jahre dazwischen, komplett alles anders, so, ne,
Da kann ich einmal kurz reingrätschen. Also normalerweise wäre ich auch komplett deiner Meinung. Nur ich habe es auch komplett andersrum erlebt. Jenny und ich haben uns zweimal voneinander getrennt und sind zweimal wieder zusammengekommen und sind einfach heute total glücklich und wissen, dass wir, also wir haben es beide Male versucht, ohne einander und wir wollen nicht ohne einander.
Okay, schönes Positivbeispiel.
Voll. Deswegen, ich will es auch gar nicht so pauschalisieren. Ich denke mir halt, wenn jetzt zum Beispiel so ein zerstörtes Vertrauensverhältnis der Grund für die Trennung ist,
Oder nicht lange genug die Trennung, also die Menschen sich nicht verändert haben in der Zwischenzeit. Ne? 15 Jahre sind eine lange Zeit, in der kann man seinen Charakter ändern, in der reift man auch, gerade wenn man als Teenie zusammen war. Aber ich hatte auch mal eine Beziehung, die endete und nach 1,5 Jahren bin ich wieder mit der Person zusammengekommen und das war zum Scheitern verurteilt, weil die Probleme die gleichen waren. Mhm. So, das ist ja auch letztendlich das, worauf du hinaus wolltest. Ne?
Ich glaube, es ist beides möglich.
Gibt es so einen schönen Spruch, aufgewärmtes Essen schmeckt nicht besser.
Ja, ganz genau.
Aufgewärmtes Essen schmeckt nicht besser, scheiße, drückt man sich nicht wieder rein. Nein, so habe ich es mal gehört.
Moment mal, das ist falsch. Das haben wir in diesem Podcast schon gelernt.
Ja, so, jetzt warte mal. Ich habe das auch gerade im Kopf. Man muss
den Kontext
globaler
sehen.
Betrachten. Als wir uns jetzt.
Also für die, die die Folge nicht kennen, wir haben jetzt gerade Bilder im Kopf von einer Praktik, die in manchen Studios ausgeführt wird zum Thema Toilettenerziehung. Aber da könnt ihr euch dann auch nochmal alle anderen Folgen zu anhören.
Unbedingt.
Sagst du das auch so?
Ich hab's doch nur so gehört. Und als wir uns jetzt aber zufällig dann wieder gesehen haben, ganz am Anfang, als ich das, ich glaube, ich bin das erste Mal wieder in Nürnberg rumgelaufen, dann streunerst du so durch die Stadt als eigentlich noch Häftling mit deinem Urlaub. Ich erkenne die Leute mittlerweile an vielen Dingen, aber normal erkennt dich keiner. Du bist dir aber auch nicht sicher, ob dich jemand erkennt. Ich hatte ein viel zu enges T-Shirt an, zum Beispiel so. Mhm. Immer wenn ich irgendwie nach oben gelangt habe, bist du mir so unter die Brust, so, weil so eng
so
war.
Weil du so eine Maschine geworden
bist. Auch, ich dachte, dass man die Muskeln sehen kann und nimmst halt
und
ein enges
muss, T-Shirt. Und sollte.
Ja, und muss. Und keine Ahnung, du kaufst dir halt ein XL-T-Shirt, du bräuchtest aber eigentlich 3XL zum Beispiel. Also,
das kenne ich.
Das kennen viele Männer, dass du eigentlich von vorne, also sie kennen es nicht, aber alle anderen, die mit ihnen zu tun haben, dass du ständig ihren Bauch siehst, so, aber sie selber denken, es passt. Und dann haben wir uns zufällig getroffen irgendwie und gleich bei mir ausgemacht für den nächsten Ausgang oder Urlaub, dass wir uns wieder treffen.
Hattet ihr die Haftzeit über Kontakt oder kam das dann aus?
Sie hatten mir nicht geschrieben gehabt, weil, und das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber es passt so in meinen, kurz bevor ich meinen Haftbefehl hatte, also 19 ein bisschen was. Es war eine hoch eskalative Zeit bei mir. Ich habe sehr viele Leute bedroht, Streit gehabt. Ich war wirklich...
So einer am Trigger immer.
Ich war so hart, wirklich am Wahnsinn. Also ne, nicht nur vom Konsum, sondern auch einfach von dem Stresslevel. Und da war irgendeine Situation mit ihr auch, wo saß ihr Freund, saß da und ich halt wahrscheinlich schon 2 Tage wach und ich so, ey, was würdest du machen, wenn ich sie jetzt einfach mitnehme? So habe ihn gefrontet. Mhm. Und sie so, ich gehe ja gar nicht mit und so. Und ich so, ey, doch komm, lass gehen, wir ziehen hier. Wir waren dann auch so, irgendwie so halt. Und er saß halt nur da und hat sich das so gegeben, weil er nicht wusste, was er machen soll. So voll die Arschlochaktion.
Ja,
cool. Und dann am Schluss habe ich auch irgendwie zu ihr so gesagt, so ja, weil ihr zwei verdient euch halt einfach, weißt, bleib bei deinem Loser so. Und ich mache jetzt erstmal was Tolles. Klack, 12 Jahre später komme ich so aus dem Knast. So. Irgendwie so eine Nummer halt. Und dann hat sie halt auch gesagt, so ich wollte dir halt nicht schreiben nach der Nummer. Ich wusste, wo du saßt.
Klingt nach einem super verletzten Menschen, der andere unbedingt mitverletzen möchte.
Nee, es war eher so, ich fand ihn einfach, ich hatte kein Mitgefühl für Menschen so und ich fand ihn einfach öde und langweilig und fand sie, er hat sie nicht verdient. So, das war, ich war gar nicht mal so verletzt, sondern es war eher so, ey, ganz ehrlich, wieso halt? Im Nachhinein kam raus, sie hatte eine Sparbüchse, in der sie halt gespart hat für Träume. So, das war ein Mädel, die Einzelhandel gearbeitet hat. Also es war jemand, der ganz kleine Träume eigentlich hatte und sich die erfüllen wollte. Und er hat diese Sparbüchse ausgeräumt und hat sie mit Papierschnipseln gefüllt, sodass sie es nicht merkt. Also ich hatte schon recht darin, ihn. Ich habe gesehen, wer er ist, aber ich habe ihn falsch behandelt trotzdem.
Ja, und du hast auch hier eigentlich nicht das Recht dazu.
Klar nicht, aber ich hatte, also im, das war jetzt nicht der Falsche. So Menschenkenntnis hatte ich so, das ist ein Wiesel und du bist eine Königin. Aber so habe ich es nicht gesagt. Im Endeffekt hat es dazu geführt, dass sie mir nicht geschrieben hat. Und als wir uns aber dann gesehen haben, hat es halt gepasst. Und wir hatten uns, ich weiß noch, sie hat mich dann so mit nach Hause genommen. Und es war die erste Erwachsenenwohnung, die ich gesehen habe.
Oh ja.
Eigentlich so. Ich kam rein und also die hat eine Garderobe, die sie ja selber dort installiert hat. So.
Nicht
und
die
sie
Eltern.
Hatte eine Küche, die sie irgendwie selber eingerichtet hat und ihr Schlafzimmer, das sie selber. Ich kannte das nicht. Und für mich war das ja mit 31 einfach da. So ich so, vorher waren wir noch in Kinderzimmern oder halt in Trap-Houses oder halt irgendwelchen. Hier wohnt eine WG von so einer.
Weiß jeder, was ein Trap-House ist?
Ja, oder halt, wo Drogen verkauft werden und wo Asis rumhängen und weiß ich nicht, 3 Bongs am Tisch stehen so. Und diese Geordnung, und ich kam rein, das hat so sauber gerochen und nach Frau, nach Putzmittel, also nach
alles aufgeräumt.
Und sie hat ganz viele Pflegeprodukte im Bad gehabt, auch für die Haare, sie hat Curly Hair gehabt so. Und ich so, okay, was ist
das? Hier los?
Und beim Duschen dann irgendwie dann auch so, hier gerochen, da gerochen. Ich fand
auf
das
die
total,
Klasse geschmiert.
Also ich war, ja klar, alles auch mal benutzt hier so. Und fand das einfach faszinierend, habe mich halt wieder in sie verliebt so. Und das war wie, wenn ihr Schuhe anzieht, die ihr gerne habt, die euch passen. Das war wie, wenn ihr mit Leuten seid, die ihr kennt, wo ihr wisst, ihr könnt sein, wie ihr wollt. Und das war eigentlich sehr, sehr schön. Aber ich habe das, glaube ich, hier auch schon oft erzählt. Ich hatte mir in Haft eigentlich vorgenommen, also ich habe ja jahrelang darauf hingearbeitet, irgendwie so viele Frauen zu daten nach der Haft. Ich wollte das. Und es klingt schmieriger als es ist. Vielleicht ist es auch so schmierig, aber ich wollte das einfach. Ich hatte nie was mit Frauen zu tun und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich da hinter meinen Möglichkeiten in Anführungszeichen zurückblieb. Also ich wollte das einfach. Ich wollte Zeit mit einer Frau in Paris verbringen und mit einer anderen in Hamburg. Und jetzt schlitter ich gerade in so eine Beziehung wieder rein. Mhm. Und es hatte ja bei mir viel mit Angst zu tun, dass ich Angst hatte, Frauen anzusprechen auf der Straße oder dass ich nicht wusste, wie man das macht, weil ich das einfach nie gemacht habe, weil ich immer mit Drogendealern zusammen war und immer mit Assis. Und ich wollte das eigentlich lernen. Und dann rutsche ich in dieser Entlassungsvorbereitungszeit da rein. Ich konnte ihr das nicht so wirklich sagen. Mhm. So, und habe dann aber irgendwann dann so angefangen. Ich so, hey, wie siehst du das denn eigentlich? Ne? Wenn wir jetzt zusammenbleiben, so, sind wir dann für immer die einzigen Partner, die wir sexuell haben. So. Ich finde das irgendwie eine beunruhigende Vorstellung.
Mhm. Einengt.
Deswegen hast du das Mono runtergeschluckt.
Ja, weil es ist so, ich wollte natürlich keine monogame Beziehung. So. Ich wollte den schwarzen Gurt im Daten haben. So. Mhm. Und jetzt knüpfen wir da so wieder an und in unserer Jugendzeit war es ja komplett so, ey, du, wenn du mit einer anderen da redest, dann gibt's ein Drama und eine Aussprache und die beste Freundin wird eingeschaltet und alle schreien und sie redet jetzt nicht mehr mit ihr und so. Und das Mädchen war, das ist eine außergewöhnliche Frau, die war damals auch schon so sehr außergewöhnlich. Es gibt an jeder Schule so zwei oder drei, eine kleine Gruppe und es war halt sie. Die ist so, weiß ich nicht, mit 14 rauchend auf dem hier bei einem Parkhaus auf der Brüstung ist sie so balanciert, ist sie einfach entlang gelaufen und hat so ins Nichts geschaut und hat eine geraucht und du denkst das so.
Alle kümmern sich um ihre hässlichen, fettigen Frisuren und sie ist schon cool irgendwie.
Sie hört
gewesen.
Die Doors. Weißt
ja,
schon,
sie hat schon ihren eigenen Stil.
Sie hat einen eigenen Stil gehabt und hat auch auf alles geschissen und fand auch dann meine Jagd nach Geld eigentlich eher
sexy.
Nee, gar nicht.
Ach so?
Lächerlich. Was machst du denn? Bist du wie die alle oder was? Du bist nicht besser als die, wenn du das machst.
Interessant.
Sie war
aber
sehr
weitsichtig für das Alter.
Oh, wunderbar, tiefgründiger, interessanter Mensch, Hardcore-Borderlinerin.
Okay.
Sehr interessante Persönlichkeit.
Und ich kam dann, und dann saßen wir so zum Beispiel eines Abends da und ich schalte um und ich bleibe auf Rai Uno hängen. Das ist der italienische Sender.
Was für ein Sender?
Der ist es. Und was muss man wissen über italienische Sender? Also du siehst da nur krasse Frauen, so, weißt du? Die sind wirklich die Tagesschau moderiert, hat halt 11 cm Perms an und so einen Minirock. So. Und ich bleib halt hängen und guck so. Und plötzlich spüre ich so von der Seite so einen Hass, Alter. Und ich schaue so rüber und sie schaut mich an. Jetzt bist du da hängen geblieben, nur wegen der Alten, so.
Oh.
Und ich so, nein,
mich interessiert das Thema.
Das Wahlverhalten in Abruzzien, das deutet nicht in eine gute Richtung hier. Also wer weiß, wie es stimmt. Und, ne, und da habe ich aber gemerkt, oh, das passt mir gar nicht. Mhm. Jetzt darf ich schon nicht mal mehr schauen. Dann waren wir auch mal weg in so einer Karaoke-Bar und dann wollte eine irgendwie so sich an uns ran und wollte auch mit uns mitgehen und so. Waren halt alle betrunken irgendwie. Und als ich dann ein bisschen zurückgeflirtet habe, dann ist sie so feindselig geworden. Mhm. Und wir hatten Streit und ich konnte das gar nicht so einordnen. Ich wusste nur, das will ich nicht. Und dann haben wir die ersten Gespräche darüber geführt und sie hat mir halt immer wieder gesagt, so, dass für sie Liebe Monogamie bedeutet. Das bedeutet, du kannst nicht mit einer anderen Frau ausgehen, du kannst nicht mit einer anderen Frau flirten, du kannst das nicht machen. Und das Schlimme war, sie ist eine sehr hübsche, damals ja schon fast 30-jährige oder Anfang 30-jährige Frau gewesen, die genau wusste, wie Männer, also, oder was heißt, wie das, dass das eigentlich eine komische Vorstellung ist. So, dass das eigentlich vielleicht nicht mal für jeden natürlich sein musste, aber ich hatte noch nichts, was ich hier entgegensetzen konnte. Ich wusste noch nichts von alternativen Beziehungskonstrukten, überhaupt nicht. Mhm. Ich komme aus einer Welt, in der das ja so war. Ich komme aus der Walt Disney Welt. Mir hat man, und jetzt gehen wir ein paar Jahre zurück, als ich die erste ernsthafte Beziehung geführt habe und ich gemerkt habe, ich liebe diese Frau, ich wohne mit ihr zusammen, auch so mit 18, 19 war das, wir sind zusammengezogen und ich wusste, ich liebe sie so sehr, wie ich lieben kann. Und trotzdem haben mir andere Frauen gefallen. Mhm. Und als ich da mit Leuten drüber geredet habe, hieß es immer, ach, warte, wenn du die Richtige findest. Dann hört es auf. Vielleicht ist es nicht die Richtige. Wenn du richtig verliebt bist, oder wenn ihr Kinder habt, dann hört es auf. Und so immer dieses, du bist nicht in Ordnung. Das so zu denken, ist falsch. Mhm. Und ich hatte das, dann bin ich in den Knast und dann habe ich daran nicht arbeiten können. Und hatte ihr nichts entgegenzusetzen, als sie das gesagt hat. Ich konnte ihr nicht erklären, dass es vielleicht auch noch was anderes gibt. So. Also entweder irgendwie glücklich in einer monogamen Beziehung für immer, so, weil du halt so bist, oder unglücklich in einer monogamen Beziehung für immer. Es gab nichts anderes.
Mhm. Alle anderen Optionen existierten nicht.
Vor allen Dingen, also das ist ja auch super pauschal, ne? Kein Beziehungskonstrukt ist immer glücklich. Das ist harte Arbeit.
Das ist harte Arbeit.
Ach klar, Beziehungen sind so individuell wie die Menschen selber. Ja, und so genauso viele verschiedene Konstrukte sollte es geben, wie verschiedene Charaktere es gibt. Das muss ja jeder für sich abstimmen eigentlich.
Und das Problem war, ich habe das halt gefühlt, so auch die ganze Haftzeit immer. Und deswegen kamen mir diese Gedanken. Ich kann eigentlich nicht in einer Beziehung sein, weil dann bin ich unglücklich, weil ich mich ja so begrenze und so einschränke. Also gibt es ja eigentlich nur das Single-Leben. Weil als Hallodri, ne, als ewiger Stenz, da darfst du das ja. Da kannst du ja jedes Wochenende mit jemand anderem weggehen. Zumindest wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist, dann drückt dir die Gesellschaft das rein so. Und das war so meine Vorstellung auch. Entweder eine Slut und Single oder treu und monogam. Mhm. Und auch dieses Wort Treue hatte ich nur in dieser Verbindung. Für mich hieß Treue ein Mann oder eine Frau, die keinen anderen anschaut.
Zum Glück ist das heute, das ist mir gerade so als Gedanke gekommen, zum Glück leben wir heute schon ein bisschen weiter. Ey, egal welcher sexuellen Orientierung ihr angehört, welches Geschlecht ihr habt oder euch zugehörig fühlt, Alter, wenn ihr Bock habt, dann macht das.
Wenn ihr drauf aufpasst, auf alle Bedingungen, die da wichtig für sind.
Ja, na klar, die Umstände müssen schon passen, aber wenn du Lust hast, das ist nichts, wofür man verurteilt werden sollte.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen, wenn wir diesen Treuebegriff ansehen, dass der für mich, so wie ich jetzt lebe, wurde dieser Begriff gekapert. Der wurde übernommen und dem wurde eine Bedeutung übergestülpt, mit der ich heute nicht mehr einverstanden bin. Mhm. Weil für mich bedeutet Treue vor allem Ehrlichkeit, vor allem ehrliche Loyalität. Und ich glaube, in der monogamen Beziehungswelt, wie ich sie erlebt habe, ich spreche nur aus meinen 40 Lebensjahren und meinem Umfeld, bedeutet Treue eigentlich eher Verbot und damit einhergehendes Verzicht und so und diese Kontrolle darüber. Aber darüber können wir am Schluss nochmal reden, so was Treue vielleicht für euch auch bedeutet oder so. Ich will nur nochmal rein in diese Situation. Das ist so schwer zu erklären, mein Mindset damals. Weil ich kam in den Knast und ich war...
Oh, das ist schon verständlich.
Mit der Treue?
Also ich finde das total verständlich.
Ich auch.
Du hast 10 Jahre lang keine Möglichkeit gehabt zu gucken, wie können Beziehungen denn noch laufen.
Und auch diese 10 Jahre zwischen 20 und 30, sage ich mal, für einen Mann die Jahre, wo du deine wirklichen Erfahrungen sammelst.
Ja, voll.
So in der Regel.
Und du kennst nur von vorher. Das hast du gut erklärt und ich glaube, dass das jeder verstehen kann.
Und die kriminelle Welt ist eine extrem prüde Gesellschaft. Mhm. Nach außen hin siehst du hier das Rotlicht, du siehst das, du denkst so, aber innen drin sind das ganz patriarchalische, extrem alte, rigide Strukturen. So, also das ist ja so, wenn du jetzt die klassische Mafia-Regel, die dürfen alles, aber wenn sie mit der Frau eines anderen mal führt, dann kann es ein Todesurteil sein. Also es ist eine sehr, sehr strikte Welt, in der ich da war. Und jetzt komme ich raus.
Darf ich ganz kurz nochmal meinen Satz von eben, weil irgendwas stört mich da dran und zwar, wenn du nicht, also ich habe ja gesagt, wenn du, dann geh einfach raus, da ist aber noch ein Wenn dran und zwar, wenn du nicht in einem Beziehungskonstrukt lebst, für das du dich aktiv entschieden hast und dann einfach losziehst, weil das ist dann Hintergehen, das ist auch scheiße.
Ja, da sind wir so ein bisschen, da kommen wir jetzt zum Kern der Geschichte auch, weil es geht ja um Leichen im Keller und das ist eine Leiche, die mich halt heute noch stört, ich jetzt heute hier so aufmache und damit für mich dann auch, aber gleich. Vorher noch dieses, warum das so seltsam ist. Ich kam rein, verdruckster Junge, der gewohnt ist, Konflikte mit Gewalt zu lösen, der nicht Respekt und Angst unterscheiden konnte. So, das waren ja alles die Dinge, die ich mit 19, 20, 21, ich war 2 Jahre im Untergrund. Das klingt immer so, weil manche Leute machen Flucht, indem sie einfach in ihrer Stadt bleiben und auf der Couch von einem Kumpel chillen und ey, ich habe nicht mehr existiert so. Ich war nicht irgendwo gemeldet, ich war aus Deutschland weg, ich habe ein komplett anderes Leben gelebt, ich habe rechts und links Leute sterben sehen zu der Zeit und hatte keine Zeit für Frauen, so, ne, um das zu verstehen. Und Frauen haben mich auch nicht gut gefunden. Ich war ein 19, 20-jähriger Typmann mit Stresspickeln, dünn und einer Knarre halt.
Und du hast schon mal gesagt, dass du zu der Zeit sowieso niemandem vertrauen konntest.
Ich konnte Frauen gar nicht in die Augen schauen.
Genau.
So, und jetzt guckt sie dich von der Seite an. Ja. Und durchbohrt dich.
Und ich spüre so, das geht nicht. Und gleichzeitig sitzt aber jetzt hier ein Anfang 30-Jähriger mit einem bösen Körper, so einen will ich nie wieder haben werden mein Leben lang. Und dieser interessanten Geschichte, ich bin noch in Haft. und war die letzten 9 Jahre in Haft. Das ist ja, wenn du hier diese ekelhafte Pickup-Szene sprichst von Openern. Ein Opener ist was, was dafür sorgt, dass jemand dir seine Aufmerksamkeit widmet und du die Chance hast, eben zum Beispiel eine Frau kennenzulernen oder halt ne, diese 5 Minuten, die du jemanden nicht aufs Handy schauen lässt. Mhm. Ich hatte eine sehr gute Geschichte. So, weil das war spannend. So, ich habe nicht viel Zeit, aber ich muss heute wieder in Haft können. Hätte ich sagen können, so. Ne? Da bist du schon drin. Und gleichzeitig decke ich plötzlich ganz, ganz viel ab. Vorher hat mich keine Frau angeschaut. Und jetzt geht es los so von 19, 20 bis Mitte 40 so. Mhm. Weil diese 30 so.
Ja, deine Range ist das auf jeden.
Das war eine krasse Range. Und ich bin wieder gefangen. So, ich darf mit keiner reden. Mhm. Ich soll keine anschauen. Der flirty Pollux ist so. Für eine Sekunde war er da, dann habe ich sie getroffen und schon ist es wieder...
Hat er Ketten angelegt bekommen.
Ketten angelegt bekommen. Während ich noch gefangen bin, literally. Gleichzeitig sie aber auch nicht verlassen will, weil sie ist die, die mir als erster Menschen zu Hause gezeigt hat, jetzt auch bis auf meine Eltern, sondern so dieses, hey, guck mal, so kann es sein. Kein Crack, keine Bong auf dem Tisch, ich gehe morgen früh in die Arbeit, hier riecht es sauber so, alles ist geordnet. Ich war so, wow.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass du dir die Ketten... ein Stück weit zumindest, hast auch anlegen lassen.
Ich habe sie mir selbst drüber gestülpt. Und das hat auch wieder was mit Sicherheit zu tun. Dieses ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so richtig Single. Mhm. Ich darf also außer im Knast so und dann auf Flucht, aber so freiwillig in der Privat bin ich in der Beziehung. Und wie gesagt, es war so wirklich, ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen, um sie zu fragen, hey, würde es dich stören, wenn ich eine Frau treffe, so nur für Sex? Ich hätte mich noch nicht mal getraut zu fragen, um mit der eine Beziehung aufzubauen. Und dann kam halt ein dickes, fettes Nein. Und ich habe das akzeptiert, weil ich nicht wusste, dass ich das ablehnen kann. Mhm. Ich wusste nicht, dass es Spielregeln gibt, die anders sind. Und nach einer Zeit, in der ich dann wirklich alles versucht habe, so ein, in dicken Anführungszeichen, treuer Mann zu sein, also nach dieser Definition, die uns allen beigebracht wird, nach einer Zeit, in der ich das versucht habe, ging es wieder los, dass ich mich umgedreht habe nach anderen Frauen. Und da steckt dann so ein schlechtes Gewissen mit dabei. Und das hat es sehr ekelhaft gemacht. Und das war nicht, weil ich sie nicht Hammer fand. Das war nicht, weil ich sie wenig geliebt habe. Ich fand sie unfassbar. Ich hatte nichts, was ich sexuell mir hätte erwünschen können, was ich nicht sie hätte fragen können. Ne?
Also, das ist vergleichbar mit meinem Bereich. Also oftmals lieben meine Kunden, / Sklaven, ihre Ehefrauen auch sehr. Nur gibt es da eben eine Komponente, die da nicht befriedigt wird. Und das ist dann vielleicht der Fetischbereich.
Aber das ist es nicht mal, weil ich hätte das fragen. Es war, ich hatte kein Bedürfnis, weil irgendwas gefehlt hat.
Ich meine, es geht gar nicht darum, dass dir was da fehlt, sondern du willst dich nicht entscheiden müssen.
Ich glaube, es geht um Freiheit.
Es ist Freiheit. Es ist die Möglichkeit. Wenn ich jetzt in Nairobi bin und ich bin dort mit einer Fernsehmoderatorin, die ich nie wieder sehe, in der letzten Nacht, bevor
die Welt untergeht,
ey, dann will ich mit der Sex haben dürfen. Ich will mit der flirten, ich will mit der innig sein dürfen. Ich möchte mit ihr sein. Und ich möchte kein schlechtes Gewissen dabei haben. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht mal rote Haare, blonde Haare, große Brüste, kleine Brüste. Darum geht es nicht. Es geht einfach... Es hat mir nichts mit ihr gefehlt, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Trotzdem haben mich andere Frauen angezogen. Und ich, immer wenn ich mit irgendwem drüber geredet habe, war immer so dieses, ja, du willst ja was nachholen, was du im Knast verpasst hast. Das war jetzt die neue Erzählung. So davor war ich einfach, das war nicht die richtige. Jetzt ist es, du musst dir noch die Hörner abstoßen. Mhm. Vielleicht hast du das Gefühl, was verpasst zu haben. Und ich habe aber gewusst innen drin, das ist es nicht. Und deswegen hat mir das auch nicht geholfen, wenn die Leute sowas gesagt haben. Und es war eher, wie du es gesagt hast, die Freiheit, weil das ist ja auch, es gibt immer so den Teil, wenn ich eine Frau sehe oder wenn ich mit einer Frau bin und ich sehe, es vibet und es wird flirty, dann gibt es diesen Moment, in dem so ein Teil von mir wissen will, was möglich wäre, was möglich sein kann. Ist es eine Nacht Sex auf dem Sofa oder ist es eine lebenslange Freundschaft? Ich will das einfach erfahren. In diesem Moment mit der Rai Uno-Moderatorin zum Beispiel, habe ich ja dann auch wieder gelogen. Da war ich nicht ich. Da habe ich nämlich gesagt, so, welche Alte? So, ich hab, welche Frau? Was war da eine Moderatorin? Habe ich gar nicht gesehen. So, ich war, wie gesagt, so, mich hat Kampagne in Umbrien, wir wissen ja nicht, es ist also, wie die wählen in letzter Zeit. Ja. Anstatt zu sagen, so, ey, ich liebe ihre Schuhe. So, anstatt zu sagen, so, boah, hast du die Schuhe gesehen? Ich muss die anschauen. So.
Das Standing muss man aber auch erstmal haben. Und ich glaube, dass viele Frauen oder auch gerade als junge Frau, ich schließe mich mit ein, will man vielleicht sogar diese Lüge hören, dieses, ich habe da gar nicht hingeguckt. Also du hast eigentlich dich in Anführungszeichen richtig verhalten für das, was sie erwartet hat.
Und das ist sowas, was ich auch jetzt mit in die Diskussion nehmen will. Wie viel, nicht Mitschuld ist so ein dummes Wort, aber wie groß ist der Anteil von den Leuten, die diese Scheiße glauben?
Ja, glauben wollen, erzählen, unbedingt.
Glauben wollen. Ja. Und dann auch nicht an der Stelle sagen, nein, hast du nicht. Was hast du wirklich gedacht? Mhm. So, weil sie es eigentlich nicht wissen wollen. Und ich hatte eben Angst vor Konsequenzen. Ich dachte, mit mir stimmt was nicht. Ich dachte damals so, ja, alle anderen können ja auch monogam leben. Und gleichzeitig war mir aber klar, 80% meiner Freunde, und sorry Leute, wenn ihr meine Freunde seid, ihr seid bei diesen 80% dabei, betrügen ihre Freundinnen. Klar weiß ich auch, Männer reden unter Männern anders. Da hat Roman uns auch schon gute Beispiele gebracht, wie es beim Bund zuging damals. Und das ist so auch komisch, dass ich das ja immer miterlebt habe und trotzdem gedacht habe, ich bin falsch. Mhm. Und klar weiß ich auch, und das fand ich auch immer widerlich, dass ich habe Freunde, die sehen Sex mit Prostituierten nicht als Betrug an ihren Frauen. Weil sie sagen, du, ich gehe doch da nur hin, ich sage, das ist mir egal, bla bla bla. Und dann ich habe auch schon die Leute gefragt, ja, was glaubst du, deine Frau, was die dann dazu sagen würde? Du verlierst noch Geld, während du sie betrügst. So sehe ich es eigentlich.
Wenn das denn so wäre, ne? Also ich wünsche, wenn Leute sich für Monogamie entscheiden, so wie wir das gemacht haben, und damit cool sind, dann ist es trotzdem ganz viel zwischenmenschliche Arbeit, an der zwischenmenschlichen Beziehung zu arbeiten. Was deine These unterstützt, ist, dass knappe 40% aller Ehen geschieden werden. Ja. Tendenz steigt. Ja, alleine das spricht ja schon dagegen.
Du wirst ja noch nicht geschieden, nur weil du mal auf einer Weihnachtsfeier mit jemandem rumgemacht hast. Also weißt du, es gibt ja, also wirklich, diese 80% ist eine konservative Schätzung aus meinem Freundeskreis. Ich habe auch einen wilden Freundeskreis, aber nee. Ich kenne sau viele Menschen halt so. Ja, und das ist irgendwie, ich weiß viele, ja, aber ich nicht. Und ja, es gibt Menschen, die das nicht machen. Aber die meisten, die ich erlebe, machen das und finden irgendwelche Rechtfertigungen. Ich habe dann, der Klassiker, wenn ich versucht habe, mit ihr darüber zu reden, kam dann die Gegenfrage, diese aggressive Gegenfrage, ja, was wäre denn, wenn ich das machen würde? Mhm. Und ich so, mit Frauen schlafen? Kein Problem. Mhm. Und sie so, hä, du Depp, mit Männern? Und ich so, ja, nee, mit Männern kannst du, also ja, mein Gott, ist das jetzt eine hypothetische Frage oder willst du das denn?
Und will sie eigentlich gar nicht.
Und sie so, nee, will ich nicht. Ich so, naja, dann macht die Frage wenig Sinn, weil du fragst mich so, ob du das jetzt machen sollst als Trotzreaktion auf mich oder fragst du mich, in mir sehnt sich etwas danach und es nimmt dir aber nichts weg, weil ich liebe dich trotzdem. Mhm. Wenn du mir die Frage so stellst, sage ich ja, mach. Weil dann weiß ich, dass du trotzdem zu mir nach Hause kommst. Wenn du mir aber sagst, ja, ich mach das aus Trotz, weil du mir nicht passt, dann wehrt sich was gegen mich, weil dann glaube ich, verliere ich dich. So, und mit der Antwort konnte sie natürlich überhaupt nichts anfangen, weil die Reaktion darauf war, du liebst mich nicht. Und das ist auch sowas, was eingeprügelt wurde. Ja, genau. In, wenn du jetzt schon sagst, genau, dann danke ich, weil ich glaube, das ist nur die Frau, mit der ich zu tun hatte früher. Dieses, wenn du nicht eifersüchtig bist, ey, dann bin ich dir nicht wichtig. Hm. Was ist denn?
Was für ein Bullshit da?
Aber kommt dir auch bekannt vor?
Absolut. Das ist hundertprozentig die Prägung, die man so als kleine Prinzessin eingetrichtert bekommt, ne? Dass du die Einzige auf der Erbse sein musst und ansonsten, also du musst das Maximum an Wertschätzung bekommen, ansonsten sollten deine Alarmglocken ganz laut schrillen, weil er sonst auf dem Weg dazu ist, dich zu verlassen.
Da gibt es diese, in jedem Walt Disney Film, in jeder Rom-Com gibt es diese Szene, wo der Prinz, der weiß ich nicht, Aladdin, der mit der schönen Frau, mit der Prinzessin eigentlich zusammen ist, redet mit einer anderen Frau und durch irgendeine Situation kriegt einen Schubser oder was und ist mit der im Arm oder so und genau in dem Moment schaut die Prinzessin so von irgendeinem Fenster zu und sieht es und plötzlich bricht ihre Welt zusammen. Ja. Und diese Prägung nehmen die Leute ja mit ins Erwachsene, anstatt dass sie sich sagt, ja, bei ihm läuft aber. Weißt du so, oder warum nicht? Also, ne, warum muss das heißen, oh, er liebt mich nicht, weil er gerade jemand anderem Zuneigung gibt? Was ist das für eine krasse Prägung? Und ich habe mich lösen müssen davon. Und es ist so unterschwellig. Wir kriegen das gar nicht mit. Wir kriegen das aber den ganzen Tag reingehämmert. In jeder Sitcom, in jedem Film. Das ist dieser Moment, an dem du eifersüchtig sein musst, an dem deine Welt zerbricht. Und jetzt kommt ein trauriges Lied, wo sie in irgendeinem Keller, und dann kommt er wieder und sagt, hey, was ist denn los? Und sie sagt, verschwinde, du Schwein. Mhm. So, weißt du, und das kriegen wir so aufgezwungen.
Genau, und ich denke, auch durch Religion wird das noch verstärkt, was wir halt gerade im Christentum auch beigebracht bekommen, du sollst nicht Ehe brechen. Mhm. Und das kriegen wir ja schon ab. Ja, die meisten Kindergärten haben ja sogar da, also zumindest aus meinem Leben, irgendwie einen evangelisch oder katholischen Hintergrund, und da wird dir das ja auch schon eingetrichtert, mal besides Disney.
Ist nicht nur in dem christlichen Glauben, ne? Also schauen wir uns mal muslimische Länder an, wenn du da vergewaltigt wirst, wirst du noch angeklagt wegen Ehebrechen und so. Das ist also in Religionen allgemein, glaube ich, dass dieses Herrschaftsdenken von Männern, weil in jeder Religion ist ja irgendwie auch der Gott irgendwie männlich, dass das da sehr, 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 sehr präsent ist.
Ich habe so viele Theorien dazu, warum wir das entwickelt haben, diese Art. Und eine davon ist ja, dass eigentlich die Ressource Sexualität eine ist, in der Frauen die Oberhand besitzen würden. Und wir sie deswegen begrenzen auf diesen einen Partner, nämlich uns. Weil ihr könntet mit den allermeisten Männern schlafen. Die allermeisten Männer könnten nicht mit den allermeisten Frauen schlafen. Mhm. So, aber die allermeisten Frauen könnten mit den allermeisten Männern schlafen. Und um das umzukehren, hat das Patriarchat meiner Meinung nach irgendwann mal diese Monogamie uns allen aufgezwungen. Mhm. Das ist so eine Theorie, kann ich jetzt nicht. Das Ding ist, sie hat mir ja zugestimmt sogar. Weil, wie gesagt, Anfang 30, hübsche Frau, sie weiß genau, wenn sie es drauf angelegt hätte in ihrem Leben, sie hätte mit den allermeisten Männern, sei es, ob sie in einer Beziehung sind, ob die verheiratet sind, ob das, was weiß ich, was für Leute sind, hätte sie, wenn sie es hart drauf angelegt hätte, irgendwie ins Bett bekommen.
100.
So, und das wissen Frauen eigentlich so. Und deswegen, und jetzt hat sie einen Satz gesagt, an dem ich so lange, lange, lange zu knabbern hatte und der mit der Grund ist, warum ich heute lebe, wie ich lebe. Und zwar hat sie gesagt, ja, also fast jeder Mann, ob vergeben oder nicht, würde mit mir schlafen und so, wenn ich das konsequenzlos anbieten würde, das ist Fakt. Und deshalb, echte Liebe bedeutet Verzicht. Mhm. Das war das, was sie mir gesagt hat. Sie so, ja, du willst es, es ist Teil von dir, ich weiß, es scheint Teil von vielen von euch zu sein, von dir auf jeden Fall. Wenn du mich wirklich liebst, verzichtest du auf diesen Teil von dir. Und das kannst du, weil dir diese Liebe die Kraft dafür gibt. So war dieses
das
Denken.
Klingt für mich auch sehr religiös irgendwie.
Es hat was, obwohl du nur religiös in dem Sinne warst, sondern es war eigentlich eher dieses, so ist es. So, du musst es ja irgendwie, wenn du es lange genug logisch durchdenkst, musst du ja irgendwann drauf kommen, warum soll ich es nicht machen, wenn ich es doch eigentlich will.
Ja, es ist wie so eine Opfergabe.
Ja, ich opfer diesen Teil von mir für dich. Und es ist ein wunderschöner, super toller romantischer Gedanke, aber für jemand, der 10 Jahre im Knast war, ist das absolut nicht tolerierbar.
Ich glaube, auch für Menschen, die generell diesen polyamorösen Einstellungspunkt haben, ist das nicht
Teil. Ich frage mich aber, was die anderen 80%, die so leben, machen. Weißt du wie? Aber gut, und jetzt habe ich so...
In der Regel reden die nicht miteinander. Also, ich meine... Es
gehört ja erstmal die Erkenntnis dazu, sich einzugestehen, ich ticke so und das ist auch vollkommen akzeptabel. Das ist okay.
Ich glaube auch, dass in monogamen Beziehungen die Bedürfnisverteilung nicht unbedingt gleich ist auf der Waage. Und das stimmt dann halt zu einem gewissen Punkt. Die Frage ist, sieht man das als Verzicht an, der gebracht werden muss? Oder
wenn einer zurückstecken muss, meinst du?
Also wenn er das Gefühl hat, zurückstecken zu müssen, oder ist das, hey, der Mensch ist mir so viel wert, auch wenn vielleicht nicht alle meiner Bedürfnisse hier komplett gedeckt sind, tue ich was für diesen Menschen, indem ich ihn nicht hintergehe.
Mhm. Es ist ja auch ein gefährlicher Punkt, wenn man sich in der Beziehung nur noch auf das konzentriert, was nicht da ist, anstatt die vielen Dinge zu sehen, die alle gut laufen, die da sind, die man zusammen aufgebaut hat. Also der Fokus, der ändert sich leider häufig zum Negativen.
Und dann ist aber natürlich auch so ein Punkt mit dem Sex, was ja wirklich ein Riesenbedürfnis ist. So. Wenn das, was da ist, irgendwie dich komplett oder sagen wir mal prozentual, wenn das überwiegt, dass mehr Bedürfnisse erfüllt sind, als nicht erfüllt sind, so dann glaube ich, dass Menschen auch lange darauf verzichten können.
Oder mal einen Kompromiss eingehen können.
Oder so. Ein Kompromiss ist ein schöneres Wort als Verzicht. Es ist aber halt trotzdem so,
ja, dass Kompromiss bedeutet beide verzichten.
Das aber so ein bisschen, gerade in Bezug auf diese Sexualität, also diese gebremste Sexualität oder das Verbot der Outgoing-Sexualität, dann wird sowas, was eigentlich ganz wenig ist und ganz fein ist, kann riesig werden. Mhm. Dann kommt auch dieser Fokus darauf, was ich jetzt nicht habe.
Und dann dreht sich alles darum.
Und dann dreht sich das alles um. Und ich kenne das von, und ich wirklich, Leute, ich erzähle jetzt da nicht nur, ich plapper da jetzt nicht aus meiner Hosentasche, sondern es sind wirklich viele Männer, die ich kenne. Und dann kommen solche Sprüche wie, ey, dann sitzt du da und dann sind ein paar Männer und dann sagt meine Frau läuft vorbei und dann sagt dann so, oh krass, schau mal, ey, wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre. So, allein schon der Gedanke, so wie, wenn du jetzt nicht verheiratet wärst, dann was? Dann, er weiß gar nicht, dass er, wenn er dorthin gehen würde, sie sagen würde, ey, ich bin selber in einer Beziehung, geh mal weg, ja? So, sondern es ist so
eine, ja, für ihn
also
ist sie, das
so,
eine
weißt du, er denkt so, ja, Mann, ich könnte ja, wenn ich nicht hier gebremst werden würde von dieser Ehe. Und dann kriegt was Wunderbares, eine ganz negative Konnotation. Ja. Also es ist...
Das finde ich auch immer so schrecklich, wenn ich Junggesellenabschied in der Stadt sehe, die dann letzter Tag in Freiheit, Eheknast, so, wieso machst du es?
Eheknast,
wenn du denkst, Alter, das ist der letzte Tag für dich, dann lass es doch. Also, oder stimmt es anders ab?
Auch als Partner fühlt man sich ja da sehr geschmeichelt. So, also, wow, toll.
Ja. Ich hatte euch doch vor meinem Jungen, der Stadtaffe, ne, aus der letzten Staffel, da wollten die mir ja eine Stripperin organisieren. So. Und ich habe gesagt, Alter, ich will das nicht. Ich will das nicht, hört mal auf damit.
Ich will eine Stripperin jeden Tag, nicht nur zu meinem Junggesellenabschied. So, ich will die jeden Tag.
Ihr wisst wohl nicht, was Freundschaft bedeutet.
So. Das ist es. Und es war wirklich, also so, wenn du mich liebst, verzichtest du darauf. Und ich habe keine Antwort gehabt damals. Und kurz darauf habe ich sie betrunken.
War so. Eigentlich eine absehbare...
Seit Minute 10.
Alles daran war halt klassisch. Also ich wollte eigentlich zum Poker spielen. Ich hatte das alles schon ausgemacht. Ich hatte meine Klamotten dafür an. Ich war alles. Und im letzten Moment kam halt irgendwie eine davon, mit dem ich schon irgendwie Kontakt hatte, um was weiß ich was. Jeder hat irgendwie Kontakt. Und sie meinte halt, ja, sie hat irgendwie Zeit und sie hat Bock. Und
ich so, gab es wenig Gründe dagegen.
Ich habe auch Zeit. So halt.
Und Bock
ich,
eh.
Und Bock habe ich eh. Und dann habe ich mich mit der getroffen und wir hatten Sex. Und sie hatte auch eine Erwachsenenbude, aber ganz anders. Das war eine Tätowiererin. Total durchgeknallt, auch komplett zutätowiert, ganzer Körper. Und eine sehr gruselige Wohnung, so irgendwie hier ein Zombie, lebensgroßen Düster. Zombie über dem Bett hängen. Es war ganz anders, Kontrastprogramm. Ich habe mittlerweile sehr viele Frauenwohnungen gesehen, war eine der sehr interessanten. Es war so ein bisschen, es war okay, aber es war auch nicht so okay und die hat geraucht und dadurch habe ich dann extra ultra nach Rauch gerochen. Hätte das noch vom Pokerspielen erklären können, aber fand auch, dass eine Note Frau mitgeschwungen ist. Also bin ich zu meinem Bruder.
Hast du selber festgestellt?
Ja,
oder?
Ja, ich habe voll die empfindliche Nase damals gehabt, ich habe nicht geraucht selber und so. Und dann bin ich zu meinem Bruder und habe mich umgezogen. Und habe halt dann auch noch das so und bin dann irgendwann wieder zu ihr. Ich habe zu der Zeit bei ihr gewohnt, basically so.
Eigentlich voll auffällig.
Und bin dann mit anderen Klamotten und habe das gar nicht so...
Du wirst nicht glauben, dass was passiert ist. Checkt.
Ja, ja, ich
nach dem Pokern.
Ja, weißt du, nach Rauch
hat so geregnet.
Es war dann auch so, ich so, ey, das hat so nach Rauch geschwungen. Ich konnte kaum, mein Bruder hat mich abgeholt. Ich wollte, ey, ich konnte keine Minute mehr in den Klamotten bleiben, bla, bla. Und irgendwie, aber sie hat gewusst. Sie hat in dem Moment, sie wusste es. Und jetzt, wir können es nachspielen, weißt du. So, ich komm rein so und du fragst, wie war es Pokern?
Hey, wie war das Pokern?
Das Pokern war gut. Ich war...
Aha.
Das war okay, ja, ich habe gut gespielt. Und
Wer hat gewonnen?
Ich bin dann nicht bis zum Ende geblieben. So. War, ja, ich mein,
warum
mein
hast Bruder, du andere Klamotten an?
Weil ich so nach Rauch gerochen habe. Fragst du, ich habe die
warum
anderen...
Warum hast du keine Wechselsachen mitgenommen?
Bruder. Ich habe meinem Bruder seine Sachen. Ich wusste
du wusstest
nicht,
doch, dass alle rauchen.
Es wird super unangenehm.
Warum verhältst du dich so komisch? Warum schwitzt du? Warum läufst du weg? Bleib stehen.
So ist es wirklich... Ich bin auch kein guter Lügner, das denken wir vielleicht, aber ich bin kein guter Lügner. Ich mache das extrem ungern so. Und
ich glaube auch, weil du früher so viel lügen musstest und dann irgendwann willst du ehrlich sein. Wenn du den ganzen Scheiß abgesessen hast, willst du einfach nicht mehr lügen. Das ist anstrengend.
Ich sehe das nicht als Lügen, wenn es mit Kriminalität zu tun hat. Weil
als
das
Teil
ist so,
des Spiels,
das
ist, Teil des Games.
Das frag mich einfach nicht, sonst ich kann dir die Wahrheit nicht sagen. Mhm. Aber so im Privatleben, ich mache das einfach nicht.
Kannst du auch sagen, frag mich einfach nicht.
Ja, frag mich. Ich kann dir die Wahrheit nicht sagen. Du solltest nicht fragen, so.
Aber nein, ich schmeiß mal beiseite. Ja. Also, sie fragt dich, sie weiß das, sie fragt dich, du so... Und was hast du denn gesagt?
Das Schlimme war, ich habe gesagt, du irrst dich.
Aha.
Sie so, ey, irgendwas stimmt nicht. Und ich so, nein, du irrst dich. Und es ging ja dann immer weiter und sie hat immer wieder eigentlich so in diese Richtung, was war, an diesem einen Abend warst du komisch. So, ich traue dir eh nicht über den Weg so, weil ich, wenn ich jetzt in dein Handy schaue, kann ich jetzt einfach in dein Handy schauen. Ich so, kannst du schon, sollst du, aber so auf die Art, ne? Und sie hat es gewusst und ich habe was ganz Fürchterliches gemacht, nämlich ich wusste, dass durch meine Lügen und durch diese Hartnäckigkeit meiner Lügen kratze ich an ihrer Realität.
Mhm.
Das ist was, was man niemals tun sollte, weil wir alle brauchen Vertrauen in unsere eigenen Instinkte.
Und Gefühle.
In unsere Gefühle, in diese Momente, wo wir wissen, hier ist was, wir brauchen es, das ist lebensnotwendig. Und immer auch, wenn ich arbeite oft mit Jugendlichen, bei denen das als Kinder schon zerfickt wurde. Und die haben Riesenprobleme, wenn die nicht mehr vertrauen in ihre eigenen, weil zu Hause alles durcheinander ist. Weil sie nie wissen, was als nächstes kommt. Das ist ein Leben lang krank. Und ein großes Problem, was mir bei der Jugendarbeit immer wieder auffällt, so Eltern glauben manche Lügen der Kids, weil das andere würde so harte Konsequenzen erfordern.
Ja.
Und das ist natürlich auch in dem Fall zum Beispiel so, wenn du das jetzt nicht glaubst, dann hat es ja Konsequenzen, dann hat es ja nach deinem System, also in meiner Situation mit der Lüge, hätte das in diesem System, in dem sie lebt, wir müssten uns sofort trennen. Ich müsste jetzt ausziehen. Ich darf nicht mehr bei dir im Bett schlafen.
Das Gleiche natürlich auch, wenn Ehefrauen herausfinden, dass ihre Männer zu einer Herrin oder zu einer Prostituierten oder sonst wohin gehen. Ne? Also diese Lüge, ich war gestern Kartenspielen, zu glauben, ist viel angenehmer, als sich zu überlegen, was die Scheidung ausmachen würde. Das gemeinsame Haus, die Kinder. Die Konsequenzen will man vielleicht gar nicht jetzt tragen.
Und wir brauchen auch gar nicht immer in die Schlafzimmer schauen oder halt in die Studios. Ey, ich meine, ich habe als Grafikdesigner Beauty-Retusche gemacht. Ich habe 8 Stunden lang Gesichter retuschiert. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt, weil Menschen glauben, leider immer noch, dass Fotos, die in Printmagazinen gedruckt werden, dass da originale Menschen sind. So.
Genau, wir Frauen kaufen die Creme, weil wir denken, dass alle Poren verschwinden.
Ja, aber das ist so, und ich schäme mich heute noch, ein Teil davon gewesen zu sein. Werbung, wir werden am laufenden Band belogen. Ja, deswegen meine ich, irgendwie ist es so normal, Politik. Also auch wenn es,
ja, klar.
Also auch wenn es vielleicht nicht immer Absicht ist, dass Ziele nicht eingehalten werden können, aber grundsätzlich wird uns viel erzählt. Also wir leben in einer Welt voller Lügen. Ist das nicht irgendwie komplett normal, belogen zu werden? Aber es, ja, sollte es eigentlich nicht sein.
Mhm. Also dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, was auch Lügen eben auslösen können, jetzt wie in dem Fall mit meiner Ex, dass du halt sagst, okay, damit spielst du wirklich mit der psychischen Gesundheit eines Menschen. Das ist aber eigentlich bei den meisten Leuten, die fremdgehen und dann lügen, du spielst ja mit der Zukunft von Leuten, du spielst ja mit dem Leben von Leuten, weil wenn du mit jemandem zusammenlebst, der unter diese Lüge jetzt glaubt, dann lebt er eben in einer falschen Realität, die halt gefährlich sein kann.
Ja.
Und davon müssen wir eigentlich wegkommen. So, und, also das sind aber beide, wie gesagt, der Belogene auch in der Verantwortung im Sinne von irgendwie sich nicht so leicht belügen lassen.
Augen aufmachen. Ne?
Und die Lügner, gut, diese, aber da haben wir wieder dieses Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Also, ja, ja. Genau. Ich sage aber, ich bin nicht so der Victim-Blaming-Typ, weil ich sage immer, ey, ich bin lieber jemand, der Verantwortung hat, wenn ihm was passiert, als einfach nur ein Opfer, das sich nicht wehren konnte. So. Und da ist es auch so, hey, wenn mich jemand belügt und ich habe weggeschaut, Mann, dann schau längst mal besser hin. Also das meine ich jetzt gar nicht so schlimm, ne? Das ist jetzt nicht eure Schuld, wenn euch jemand belügt. Trotzdem versucht es zu erkennen, trotzdem.
Ich finde es trotzdem, also generell, ich weiß gar nicht, ob wir noch die Fähigkeit haben, Lügen zu erkennen, weil wir einfach so oft belogen werden. Und das meine ich jetzt nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern einfachstes Beispiel, ich stehe an der Bushaltestelle, da steht, in 10 Minuten kommt der Bus.
Fuck, niemand lügt dich mehr an als die Deutsche Bahn. Das ist
niemand lügt dich mehr an als die Beauty-Industrie.
Nein, warte mal. Also die Bahn, hör mal auf. Echt, das ist jeden Tag.
Aber wie kommt man denn da raus? Man braucht nur sagen, wir bitten um Entschuldigung. Feierabend.
So oft, wie sie sich entschuldigen müssen. Jeden Tag, das ist dein Job, sich zu entschuldigen den ganzen Tag. Wir bitten um Verständnis. Aber gut, noch eine Sache, was man vielleicht dazu sagen kann, dass die Lüge auch den Lügner vergiftet.
Ja.
Weil sonst würde ich nicht jetzt irgendwie fast 10 Jahre später das als Leiche im Keller sehen.
Voll. Und
weil ich sehe mich ja eigentlich, und das meine ich, deswegen habe ich auch gesagt, ich sehe mich eigentlich im Recht mit meinem Bedürfnis. Und trotzdem habe ich es geschafft, aus etwas Wundervollen, etwas, was Teil von mir ist, etwas, was ich genieße, etwas, was ich, ohne was ich nicht sein möchte, was zu machen, was eine Leiche in meinem Keller ist, 10 Jahre später. Das da muss man auch so ein bisschen mit bedenken, weil selbst jetzt Leute, weil für mich war das nicht bequem, mir war das sehr unangenehm damals, mir war das extrem unangenehm, weil das einfach nicht, ich hatte nur keine Alternative. Aber es gibt ja auch Leute, die in dem Moment einfach sagen, das hat sie geglaubt.
Ja.
Das hätten wir, passt so, ne? Da bin ich raus, da mache ich mir einen einfachen Weg. Der Gerd lügt für mich mit, wenn was ist, super, besser geht's nicht. Aber selbst dann, Leute, ist es nicht das Beste, was ihr aus euch rausholt. Also selbst wenn es jetzt gerade ein bequemer, einfacher Weg ist, glaubt mir, auch das vergiftet euch.
Mhm.
Ja. Und ich habe das bei ihr gemacht im Grunde. Sie wusste, ihre Emotion sagte, ey, der belügt mich. Und ich habe sie an dem zweifeln lassen. Durch meine Hartnäckigkeit des Leugnens.
Boah, das macht einen wahnsinnig. Ich kann mich da sogar gut reinversetzen, wenn jemand mit einem so spielt, hast du als Frau dann das Gefühl, wirklich irgendwann wahnsinnig zu werden.
Ja.
Und gepaart mit dieser Hoffnung, dass du diese Lügen ja irgendwo gerne glauben möchtest. Du willst ja eigentlich, dass alles gut ist. Du hältst ja auch an der Person fest und das gibt dann auch diese toxische Spirale aus Lügen und aus Hoffnung und man zerstört sich gegenseitig.
Also mir kommt gerade so ein Gedanke, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe irgendwie das Gefühl, müssten Frauen das nicht gewohnt sein? Also,
angelogen zu werden?
Ja, also ich habe so krass das Gefühl, dass mindestens mal 80% der Männer alle lügen. Und ist das, also es müsste dann nicht irgendwie...
Ich glaube, Frauen lügen auch.
Frauen lügen, klar auch. Frauen gehen auch fremd, klar. Mit wem schlafen denn die ganzen Leute? Aber es ist
dir.
Aber es ist trotzdem ein anderes Verhältnis an dieser Art von Hintergehen.
Ja.
Ich glaube, es ist eher, meine andere Art von Lügen kannst du vielleicht, wenn dir eine einfällt, aber dieses, ey, du hast...
Ja, Frauen lügen vielleicht so, ja, nee, habe ich nicht neu gekauft. Die Schuhe habe ich schon seit 3 Monaten.
Klassiker. Ja. Oder überhaupt auch so, ne, auch vielleicht mal Interesse.
Die
oder
lügen auch schlauer. Die lügen auch schlauer. Aber es ist geplant. Also das ist so eine Lüge richtig aufbereitet mit involvierten Personen.
Ja, aber das ist ja bei uns auch, mein Bruder, ich so, ey, weißt du, was du sagst, wenn sie dich jemals fragt, ich war bei dir hier, du hast mich beim Pokerspielen abgeholt, ich habe was auch hier angezogen, weil wir so nach Rauch gerochen haben, bla bla bla. Weißt du, der wusste das ja alles. Der war ja...
Okay. Ja, okay, das, ja, manche
die Bros sind also dabei, weißt du?
Die meisten gehen nicht so weit. Aber dann ist schon nach der allerersten Frage, okay, und über was habt ihr gesprochen? So,
ja, aber das fragt ja schon keiner mehr.
Nee, eigentlich fragt
das ist ja, wenn du das schon nachfragen musst, überleg mal, in was für einer Situation du bist, dass ein Verhör entsteht, wo du ein Kreuzverhör, wo du den anderen der Lüge überführen musst. Eigentlich müsste doch, wie krank das ist.
Ja, genau. Und okay. Du gehst ja auch in die Verteidigung. Also als ob du dann nach den 3 Notlügen dann beim 4. Mal sagst, nee, weißt du was, ja, ich habe dich betrogen. So, du fährst ja noch dickere Geschütze auf.
Es wird
ja
immer schlimmer und Und ich wünschte so sehr heute, ich hätte damals die Eier gehabt, ihr zu sagen, dass sie recht hat. Mhm. Weil nochmal, jetzt ist es noch eine spezielle Unterart, das ist jetzt nicht bei allen Menschen so, aber sie war ja auch noch dazu borderline, ich bin psychisch krank. Also ich habe auch noch mit jemandem gefickt sozusagen, der eh schon
Probleme mit den eigenen Emotionen
mit der Realität hat.
Ja.
So, und es war ja bei mir das Gleiche. Wenn ich hatte ja richtig Paranoia früher und ich habe ja immer überall Verrat gesehen und es war ja auch Teil dessen, wie ich gelebt habe. Und wenn dann sowas passiert, das vernichtet dich, weil du glaubst ja eh, dass in dem Auto draußen vor der Tür schon die Polizei steht. Also ich muss dir trauen irgendwie. Wenn ich daran zweifle, dann brechen wir. Wir haben uns dann auch kurz danach getrennt. Es ging dann relativ schnell. Ich habe sehr unter dieser Trennung gelitten. Ich stand ja wieder allein da. Weißt du, ich war wieder einsam und ich war wieder allein und ich war immer noch falsch. So, ne? Ich hatte ja noch nicht gefunden. Also deswegen war auch die Trennung von ihr so schrecklich, weil ich so, okay, jetzt hast du den Menschen, der dich kennt als Jugendlicher, als diese Art von Täter, die du warst, der du darüber nie was erzählen musst, die du darüber nie belügen musst, das spielt ja auch eine Rolle. So, ey, der Mensch, den ich am meisten auf der Welt liebe, die kennt und so, die hat mich noch nie eskalieren sehen. Die hat keine Ahnung, dass ich Blut vergießen kann. Mhm. Also sie weiß es aus Erzählungen, die will sie nicht hören und wir reden nicht drüber und wir hoffen, dass es niemals so weit kommt, dass ich wie Rambo im letzten Teil nochmal kommen muss, so weißt? Mhm. So, das ist so, sie kennt diesen Teil gar nicht. Und das ist auch gut so. Aber da hatte ich ja einen Menschen, der das auch kannte. Also es war sie zu verlieren aufgrund dessen, wie ich bin, war schon heftig.
Sehr schmerzhaft.
Sehr schmerzhaft.
Jemand, der dich so ertragen kann, wie du in deinem schlimmsten Zustand bist. Ja, den gehen zu lassen, ist schon eine harte Nummer.
Und halt vor allem, wenn sie das, ey, du, es ist doch nur Sex, so sagen sie dir dann so. Ja. Es ist doch nicht, was bist du? Bist du blöd oder was? Hast du noch ein Gehirn oder ist nur dein Schwanz? Und ich so, es ist nicht nur Sex halt. Aber ich konnte das noch nicht erklären. Weil ich hätte mich ja damals nicht mal im Ansatz getraut zu sagen, weißt du was, ich will die nicht nur ficken, ich will eigentlich...
Ein
Teil davon sein, vielleicht geliebt werden, vielleicht ein Abenteuer haben, vielleicht möchte ich mit dir den Nil runterfahren. So, das war ja überhaupt nicht mal denkbar.
Hat sie es denn mal ehrlich erfahren noch?
Nee. Sie hat am Schluss hat sie auch nochmal gesagt, so, und an diesem einen Abend hatte ich recht und so. Und sie hat damals zu der Zeit, und es war schlimm, sie hat da wirklich auch schon Wahnsinn mit Dingen gemischt, die hatte dann so einen Schub, wo sie dann sowas, ey, was hast du mit meinen Rasierklingen gemacht? Die dachte dann, ich habe sie ihre Rasierklingen vergiftet, so, die hatte wirklich einen an die Psychose grenzenden Schub. Und ich weiß noch, ich war in der Dusche und habe halt, ich glaube, irgendein Deutschrap-Text so laufen lassen und habe halt zwischendrin auch so, gib mir ein Mic und ich zeige, ich fick, und dann kam sie raus und hat gesagt, was hast du gerade über mich gesagt?
Oh.
Und ich so, ich habe nichts über dich gesagt. Und sie so, ich habe es genau gehört. Und da wusste ich so, okay, shit, jetzt sind wir halt da, wo wir eigentlich nie hin wollten. Und ich bin aber der dich an einer anderen Stelle schon mal belogen hat. Mhm. Wie soll ich dir jetzt mit demselben Gesicht die Realität sagen oder was? Und ganz, 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 ganz schlimm. Es ist böse eskaliert am Schluss, auch wirklich aufeinander losgegangen und alles Mögliche. Und daran waren wir irgendwie beide beteiligt, weil wenn sie sich nicht um ihren Wahnsinn kümmert, ist sie mit Schuld. Das andere, das mit dem Fremdgehen, das war ich allein. Das war ich. Nicht mal das Fremdgehen, das war mein Wesen, dass ich mich mit einer Freundin, sondern dieses ins Gesicht lügen. Das ist jemanden ins Gesicht und da werde ich
ja,
jetzt...
Ja, da wird es ja erst zum Fremdgehen.
Nee, Fremdgehen wird es in dem Moment, wo es nicht abgesprochen ist. Also es wird schon fremdgehen, wenn du das machst, obwohl du es nicht machen darfst.
Aber ist doch eine Art Lüge, oder?
Ja, aber da ist es noch so, hätte ich danach direkt nach Hause kommen können, hätte ich nicht mit ihrer Realität gefickt. Ja, dann hätte sie 2 Stunden gedacht, der ist beim Pokern, ist er nicht. Und dann hätte sie gesagt, ey, wo warst du? Und ich hätte gesagt, ich habe dich gerade betrogen. Und dann hätte sie gesagt, ich wusste es. Und dann wäre die Beziehung auseinander oder was auch immer. Aber zu sagen, Du irrst dich. Ja. Du irrst dich, du wirst verrückt, Mann. Du bist total irre. Hör mal auf, beruhige dich.
Dieses Gaslighting.
Weißt du, Gaslighting und dann ja auch der Klassiker, wenn jemand an dein Telefon geht und sagt, wer ist Linda? Und du sagst, Alter, was gehst du an mein Telefon? Genau. Solche Sachen, das hat ja da alles mitgespielt. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich ein scheiß Typ bin und mir gedacht habe, so halte ich das jetzt aufrecht. Sondern das war so, ich war da drin gefangen und hatte so Angst, sie zu verlieren und kam da nicht raus, so, weil ich aber auch noch keine Alternative hatte. Und jetzt will ich wirklich, Leute, wenn ihr zu Hause jetzt sitzt, ja, und wie auch immer, und das war das, warum ich die Geschichte mitgebracht habe. Wer von uns hat das schon mal gemacht? Wer hat schon mal einem Menschen ins Gesicht gelogen mit voller Absicht? So, genau. Und
wir melden uns alle
gerade. Und wie fühlt sich das an? Und darum geht diese Story. Und das ist die Leiche. Ich wollte reingehen ins Gefühl jetzt. Und es war halt was, was mich verfolgt einfach.
Wie kannst du denn selber, wenn du Verrat extrem missachtest, jemanden betrügen?
Weil es um Sex geht.
Nee, es ist tatsächlich, es ist ein Riesenthema. Für mich ist der Verräter, und das war ja immer ein Thema, so, ich bin für die Verräter im Knast. Ich habe ganz, ganz viel Ärger, auch heute noch, wenn ich manchmal sage, so, hey, verratet die Menschen um euch rum nicht. Deswegen ist es so eine fette Leiche. Mhm. Also deswegen, das Ding ist, ich habe versucht, gegen mein Wesen zu arbeiten. Ich habe versucht, gegen mein Wesen zu leben. Ich hätte das nicht machen sollen. Wie konnte ich das? Das Ding ist so, und das ist das Allerschlimmste auch noch in dem Bezug, diese Frau hat immer gesagt, so, was sie sucht in einem Mann, ist Integrität. Mhm. Und ich habe eigentlich meine Integrität an diesem Abend für Sex, für Pulver, so paff, aufgelöst.
Erzähl noch mal, was Integrität bedeutet.
Naja, Integrität ist eigentlich, dass du... Put your money where your mouth is. So, du bist das, was du sagst.
Du bist verlässlich, also, du bist straight, du hast Prinzipien.
Das ist auch
du
das
bist Ziel. Ein Alpha, ein Führer. Also.
Ja, aber auch nicht um des Führens willen, sondern weil du weißt, dass du dich auf dich verlassen kannst und die anderen auch.
So. Ja, genau. Und dein Wort ist was wert.
Es ist was wert. Ich werde, weißt schon, du hast nicht irgendwelche von diesen billigen, du bist nicht bereit, billige Kompromisse zu machen, wie zum Beispiel Erfolg, Reichtum, Ding, über Prinzipien zum Beispiel, die du davor annonciert hast. Zum Beispiel jetzt, wenn, also ich würde meine Integrität verlieren, wenn ich jetzt morgen Jack Daniels Werbung mache. So. Oder McDonald's. So, weißt du, McDonald's zum Beispiel, richtig geiler Partner. Wenn die kommen, finanziell Ding ist Hammerpartner. Kann ich aber leider nicht machen. Außer sie stellen komplett auf vegan um.
Naja, das gleich verstehe. Integra. Oh, jetzt hab ich's. Okay.
Ja, und das ist so ein bisschen, das ist eigentlich schon, ich habe es halt geschafft, damals in manchen Dingen extrem integer zu sein. Ich habe 13 Jahre Knast bekommen an der Stelle, wo ich 4 hätte haben können. Ich habe Isolation gemacht. Ich habe eine eklige Haft gemacht, nur weil ich nicht bereit war, mich zu verbiegen. Übrigens in einer Welt, in der sie dir direkt beim Reinkommen sagen, wer sich hier nicht beugt, wird gebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brecht. So. Und ich war fähig, das in dieser einen Welt, in dieser einen Blase, in diesem einen Teil meines Seins zu schaffen und im anderen halt nicht. Und auch heute noch, Leute, ich kämpfe wirklich. Jetzt gerade wieder, ne, eine Frau sagt zu mir so, hey, ich finde dich toll, ich habe mich ein bisschen verliebt, du bist ein bisschen verliebt, so, ich möchte nicht, dass du mit anderen Frauen schläfst, sonst bin ich weg. Wie groß ist die Verlockung gewesen zu sagen, okay, ich möchte es auch, ich möchte dich haben, so, scheiß drauf. Ich weiß, aber das geht nicht. So, und dann heißt Integrität, okay, zu riskieren, sie zu verlieren, indem du selbst bist. Nicht über die Leichen anderer Leute, ja, aber...
Also sei einfach real.
Über deine eigene Leiche. Dann, du musst über deine eigene Leiche gehen, würde ich sagen.
Das ist dann halt auch eine Konsequenz. Realness. Mhm. Da muss man halt auch mit manchen Sachen klarkommen, dass der potenzielle Partner dann vielleicht sagt, hey, wir sind halt einfach, wir machen hier keine Beziehung.
So sieht es aus. Mhm. So sieht es aus. Und das ist Integrität, dass du einen Menschen ziehen lässt, den du liebst, weil du weißt, du wirst ihn verletzen. Das ist Hochform Integrität.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, was viele ADHSler gut verstehen können. Sich in Sachen reindenken, so weil man es feiert und irgendwann ist so das Interesse weg und dann bringt es ja nichts auf Krampf, da irgendwie weiterzumachen und dann kann man Dinge, Themen, aber auch Menschen einfach von jetzt auf gleich streichen, also aus dem Leben entfernen. Das würde für mich, glaube ich, genau
das bedeuten. Wenn du das diesen Menschen erklärst und sagst, warum das jetzt so ist, dann kannst du das damit reinnehmen.
Ja, naja, klar, also das gehört ist ja schon, dazu.
Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein ADHS-Ding, da können wir mal, weil das ist tatsächlich, kenne ich auch, ja.
Okay.
Weißt du, was Integrität heißt? Wenn du das schon vorher ankündigst. Wenn du sagst, ey, ich sehe jetzt aus, als würde ich jetzt 10 Jahre lang nichts anderes machen, aber ich habe noch nie irgendwas 10 Jahre lang gemacht und verlass dich drauf, ich werde jetzt mein Bestes geben. Es kann aber sein, dass das wieder aufhört. Also du müsstest, das ist Integrität. Okay, wenn du den Menschen, den du jetzt mitnimmst, mit dieser Anfangseuphorie, wenn du dem dabei schon sagst, ich habe ADHS, Das ist meine Anfangseuphorie. Ich kann dir nicht sagen, wie lange die hält.
Und vor allen Dingen, fick nicht mein Leben, sonst bist du weg.
Das ist Integrität.
Okay, check. Wo ich eben gerade hin wollte, ist, also erstmal ist es ja cool, dass du das aufmachst und dass wir überhaupt über Lügen in zwischenmenschlichen Beziehungen sprechen. Ich habe nur ganz krass die Vermutung, nach dem, was du erzählt hast, dass das nicht die einzige Lüge innerhalb dieser Beziehung ist.
Ich glaube, alles, was in Bezug auf Frauen war, war dann gelogen. Also ab da, wo dann dieser Damm gebrochen war.
Du
also
weißt, das ist tabu.
Ich hatte das versucht, war zwischendrin ja eh immer im Gefängnis, aber es war ja eigentlich von Tag 1. Ich war bei ihr, ich war extrem glücklich, es war die schöne neue Welt, ich habe sogar darüber nachgedacht, das ist die Frau wieder, die ich einfach haben will. Und dann fahre ich zurück und im Zug lerne ich eine Frau kennen. Und sage, hey, cool, und wenn du Nummern, ich werde jetzt erstmal 2 Wochen wieder nicht da sein und so, aber hey, vielleicht sieht man sich ja mal. Bam, da habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe das nicht mal als Fremdgehen gesehen, so, weil das war dieses Auskundschaften, ob ich schwimmen kann. Mhm. Ich habe mir nicht gedacht, so, die treffe ich in 2 Wochen oder so, sondern es war eher so, kann ich schwimmen, kann ich eine Telefonnummer kriegen, ich kann euch sagen, was ist. Und das klingt jetzt total, bin ich liebenswert. Mhm. So, was ich nicht wusste.
Ja, das klingt gar nicht irgendwie
woher?
Strange.
Woher soll ich wissen, ob ich liebenswert bin? So, weil jeder sagt mir, du bist scheiße. Weißt du, ich meine, wir müssen nicht trennen vom Rest der Gesellschaft.
Ja, über eine Dekade lang.
Über eine Dekade. Und dann komme ich raus und natürlich war das so ein bisschen, okay, zumindest die Frauen in diesem Land finden nicht, dass ich eingesperrt werden sollte. So, das war irgendwie,
Free Apollo.
Jawohl. Und das war irgendwie so, diese Suche danach. Und heute weiß ich ganz arg, warum ich das habe. So, ne? Meine Mom, die hier zuhört und die immer irgendwie sagt, oh, immer komme ich so schlecht weg. Nein, sie kommt nicht schlecht weg, aber sie ist selber ADHSlerin, selber das und das und sie tut sich sehr schwer, Zuneigung zu zeigen. Auf eine Art, wie ich sie annehmen kann. Und deswegen suche ich da mein Leben lang danach. Und das ist was halt Teil von mir ist, was aber nicht falsch ist.
Hast du es dir vielleicht selber auch mit dem Argument gerechtfertigt, dass du ja so lange verzichten musstest auf alles
überhaupt
Weibliche?
Nicht. Nein? Überhaupt nicht. Nein, es war, weil ich das vorher ja so auch nicht hatte. Ist es, das haben mir auch alle anderen gesagt. Das haben auch zum Beispiel ihr nach der Trennung alle gesagt. Also ihre Schwestern und Leute, die mich auch kannten und die mich eigentlich auch schätzen und die halt, ne, dann.
Es wäre schön einfach. Also wäre ich du, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ja, da werden die anderen Leute schon recht haben. Ja, das passt schon. Das
nee, weil ich wusste, dass es nicht so ist, weil es nie anders war.
Okay.
Und ich habe dir wirklich gern gehört. Es hatte nichts mit dir zu tun. Das ist auch nochmal Leute wie ich, die jetzt zumindest. So, ich habe das durchexerziert in meinem Kopf, warum ich das mache, wie ich das mache, warum ich das baue, warum ich es immer noch mache. Es hat nichts mit meiner Frau zu tun.
Das ist das Interessante. Ja, das muss man mal deutlich betonen. Also das sind zwei völlig verschiedene oder mehrere völlig verschiedene
komplett,
Paar Schuhe. Ja.
Komplett. Ich freue mich, wenn meine Frau daran teilhaben kann, wenn ich ihr sagen kann, ey, ich habe gerade eine Frau gelernt, die war der Hammer. Und da, so eine Beziehung führe ich ja jetzt. Aber ich denke mir nicht so, das läuft extern. Mhm. Es ist so irgendwie, jetzt ist das Ding so, dieses Gefühl, also wenn wir jetzt drüber reden, was macht die Leiche so heute? Ich habe mich halt deswegen entschlossen, dieses Gefühl nie mehr fühlen zu wollen. Ich will niemanden mehr hintergehen, keine Geschäftspartner, keine Freunde, keine Fremden und erst recht niemanden, den ich liebe. Es ist für mich so, es ist so schrecklich. Und jetzt sind wir wieder bei dem Glück, das ich hatte, weil sie hat sich getrennt, das muss man auch sagen, also ich hatte die Eier, dieses Ding zu trennen, als ich gemerkt habe, sie schafft es nicht, sie kann nicht, weil wir hatten dann kurz eine Don't Ask, Don't Tell Policy zur Erklärung. Viele offene Konstrukte starten oder versuchen mal eine Don't Ask, Don't Tell. Don't Ask, Don't Tell heißt, ich frage dich nicht, wo du gestern warst und du sagst mir nicht, wo du gestern warst. Und das kann so sein, hey, ich gehe heute weg. So. Und dann wissen alle, aber keiner fragt und keiner redet drüber. Und das ist eine Möglichkeit, sowas zu beginnen oder das mal auszuprobieren. Für uns hat es überhaupt nicht funktioniert, weil es.
Ich halte das auch nicht für langfristig, auch auf meinen Job bezogen. Ich hatte auch mal eine längere Beziehung, da war das auch so eine Politik im Sinne von, ich weiß, dass du Sessions machst, aber ich werde dazu keine Fragen stellen und erzähl mir auch nichts von dir. Also auf meinen Job bezogen, diese Don't Ask, Don't Tell. Und auch das hat, glaube ich, keine langfristige
Perspektive.
Ja, Perspektive, genau.
Aber da bin ich vollkommen bei euch. Wenn einer von beiden das nicht nachvollziehen kann, warum man das macht, dann ist ja auch niemals Interesse für die Arbeit des anderen da, für das Leben des anderen vollständig da. Du kannst halt, genau, für die Bedürfnisse. Du kannst halt einfach, du weißt genau, oh krass, ich muss immer einen großen Teil von mir
verbergen,
verstecken.
Vor der Person, vor der ich eigentlich ich sein möchte.
Ja, genau.
Und dazu kommt, dass die Fantasie oft viel schlimmer ist als
absolut.
Die Realität.
Absolut, oh mein Gott, so, ja, gerade in diesen Bereichen.
Also wenn ich jetzt eine Don't Ask, Don't Tell Policy habe und meine Frau geht mit irgendwem weg, dann ist das für mich der, weiß ich nicht, Milliardärpilot, der absolut. Mit dem Riesenschwanz so halt, weißt du, der in jedem Satz mehr charmant ist als ich. Also,
ich würde krepieren, ich würde also, mir die schlimmsten Dinge ausmalen.
Du willst doch dann mal, halt lass mich doch ein bisschen teilen. Aber ich kenne viele, die das leben und da, es gibt auch Leute, bei denen es funktioniert, wenn es beide machen, beide eine Don't Ask, Don't Tell fahren, so, kann man machen. Ich habe in dem Jahr dann super viel gedatet, super viele Leute kennengelernt, habe diese verschiedenen Bereiche kennengelernt, von Fetisch, Swingerclubs, alternative Beziehungsformen. Und in der Zeit habe ich mit so vielen dieser Menschen zu tun gehabt, dass ich gesehen habe, Treue hat nichts damit zu tun, mit wem ich Sex habe. Mhm. Und jetzt ist dieses, Treue bedeutet für diese Menschen nämlich Ehrlichkeit, Vertrauen, Sicherheit und den Willen vor allem. Und das ist Treue, den Willen, zusammen durchs Leben zu gehen.
Ja.
Das bedeutet, ich bin treu mit jemandem. Und wenn das jetzt für jemanden sexuelle Monogamie bedeutet, dann ist es okay. Für mich zu kurz gedacht. So, das kann okay sein für andere Leute. Für mich ist das auf Sexuelle zu begrenzen, sehr kurz gedacht.
Überleg mal, wie viele wirklich gute Beziehungen an sowas scheitern. Also krass.
Und es ist so ein kleiner Scheißteil. Wie oft, ey, selbst Leute wie ich, die es wirklich ernst meinen, wie viel vögeln wir denn? Weißt du, von diesen 24 Stunden, die der Tag hat, so, weißt du, kannst wirklich Mühe geben. Und trotzdem ist es ein kleiner Teil. Mir fragen immer Leute, wie das, die kennt man so, aber die bricht sich da keiner ab. Mhm. Die gibt dem einfach nicht mehr Raum, als es halt ist. Und die Paare, die ich damals erlebt habe, das war ja so der Beginn so, die waren so weit von diesen eifersüchtigen Beziehungen entfernt, die ich bis dahin kannte. Das war ein anderer Level. So, ich habe wirklich
wie ein neuer Planet
Schönheitsköniginnen gedatet, die mit Männern seit 25 Jahren verheiratet sind, die eine offene Beziehung führen und er holt mich mit einem Auto ab, weil sie sich noch fertig macht und fährt mich zu ihnen nach Hause und er sagt dann, ach Mensch, ich muss dann auch weiter, ne?
Viel Spaß.
Hab einen schönen Abend und so. Und ich denke mir so, Digga, Alter, der fährt so weg, ich schaue so in deinem Auto und ich denke mir,
dachtest du beim ersten Mal, der will dir das antun?
Ich hab das überhaupt, ich war total fasziniert.
Ich hole nur kurz die Schrotflinte.
Ja, ja, so und irgendwie Boom. Ist reingefallen, hahaha, so, es endet wie bei Pulp Fiction, so, weißt du, ich werd gegimpt, Alter. Irgendwie so Beziehungen, die so lange funktionieren und ich habe sogar Leute kennengelernt, das ist jetzt ein ganz anderes Denken, aber zum Beispiel auch Paare kennengelernt, so Mitte 50 oder so, die zusammen gar keinen Sex mehr haben. Die seit 30 Jahren zusammen sind und sagen, Mensch, die ersten 5 Jahre hatten wir ständig Sex, die nächsten 10 ein bisschen weniger, jetzt seit 5 Jahren haben wir gar nichts mehr, aber ich werde nicht von dieser Frau trennen, das ist meine Frau, das ist mein Mann und wir leben halt Sexualität. Und wo ist denn da? Jetzt denkt man sich vielleicht, wenn einem das gerade noch so frisch gestellt, weil er sich nicht vor, aber macht erstmal 15 Jahre Beziehung.
Ja.
So und dann, also offene Beziehungen, Polykonstrukte gesehen und dann habe ich Kat kennengelernt. Und Kat war in dieser Zeit, wo ich halt so viel gedatet habe und ich habe jeder Frau mir gesagt, ich bin nicht für eine Beziehung, ich bin nicht gemacht, ich kann das nicht, ich bin so ein Single-Typ, bla bla. Und habe halt gesagt, wer ich bin. Ey, und sie meinte, das ist okay. Das ist vollkommen okay, du bist, ich liebe dich, ich weiß, wer du bist. Vor allem weiß ich, dass du mich liebst und vor mir musst du dich nicht verstecken. Und sie war der erste Mensch, der zu mir in dieser Intensität gesagt hat, du bist okay. Klar können wir jetzt heute manchmal sagen, ihr wisst, wie ich lebe, so okay, kannst du auch mal anders machen. Ne? Immer wenn so eine Verhaltensweise, wie bei jeder Art von Konsum, dir Probleme macht, also wenn du nur 2 Stunden geschlafen hast vor einer Aufnahme, weil du ein Date haben musstest noch auf dem Netz, das ist dann, klar, darüber kann man streiten, aber sie war die Erste, die mir gesagt hat, ich bin in Ordnung.
Akzeptanz.
So, du bist in Ordnung, so wie du bist. Das, was du tust, ist nicht falsch. Und deine Liebe ist nicht schlechter als die anderer Leute. Und jo, damit war dann die Leiche von damals halt immer noch da. Aber sie war dann nicht mehr im Wohnzimmer, sondern halt schon begraben. Und ich gehe halt immer wieder an dieses Grab. Und ich hätte auch ihr schon lange Bescheid gesagt und ihr das irgendwann mal aufgeklärt. Ich glaube aber, wie gesagt, also ich weiß, dass ich es eigentlich weiß, in gesunden Momenten sowieso.
Trotzdem kann man das gut, also ohne Scheiß, einfach zu sagen, hey, weißt du was, deine Instinkte haben dich früher nicht getäuscht. Ich glaube, dass das nochmal einen ordentlichen Mehrwert geben wird.
Ich habe die Nummer nicht so, aber ich habe es jetzt hier online gemacht, viele Leute wissen, sie weiß es, ja. Und du hast aber recht, ja, eigentlich ist es dieses Wort, dieser Satz so,
genau.
Hey, deine Instinkte haben dich nicht getäuscht. Ich wollte dich nie vergiften, das möchte ich ja auch nochmal sagen, da warst du falsch gelegen. Aber ja, ich hab dich betrogen. Und ich kann echt allen Menschen nur raten, so, die Menschen in unserer Umgebung zeigen eigentlich, wir zeigen eigentlich, wer wir sind. Die allermeisten von uns sind nicht solche Psychopathen, dass die voll heimlich sind, sondern die meisten zeigen, wer sie sind. Und ich bitte euch, seht das. seht nicht, was ihr sehen wollt. So, ja. So, ne? Weil das ist ja, trotzdem ist es meine Schuld, ich will mich gar nicht rechtfertigen. Es war meine Schuld, aber es ist klar zu sehen, wer ich bin.
Absolut.
Das war die Story vom Leichenbetrug. Ich habe gedacht, irgendwie keiner kann, oder wenig Leute relaten damit, wie ich jetzt lebe oder so, aber ich glaube, viele Leute relaten damit, wie es ist.
Ich glaube, wenn die Leute ehrlich zu sich sind, verstehen immer mehr dieses Konstrukt und haben immer mehr eigene Beispiele vor Augen, wo sie selbst in dieser starr monogamen Beziehung schon gestruggelt haben in ihrem eigenen Leben oder fangen jetzt an, Sachen zu überdenken. Jetzt haben wir einfach viel mehr Zugang auch zu Informationen, zu dieser Alternative zur Monogamie, und das war einfach ja vor einigen Jahren noch gar nicht gegeben. Da warst du halt der Außenseiter, der Freak, der Komische, der Sexsüchtige, der keine Ahnung was.
Immer waren immer gleich Sexsüchtige.
Ja, genau. Diagnose Sexsucht.
Und wir sind ja mittlerweile auch viel weiter, was Emotionen angeht. Also
das
ist ja das Verständnis für Emotionen und für Bedürfnisse, das ist ja vor 20, 30 Jahren, das hast du funktionieren, Alter, ganz einfach. Und das ist heute auch noch in einem großen Teil so, aber bei weitem nicht mehr nur. Wir gucken auf Bedürfnisse, guck mal, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Heute lässt sich keiner mehr einfach so verarschen.
Auch
so
kein starres System mehr, ja.
Und das ist nur ein weiterer Teil dieses Gesamtkonstruktes, über den man jetzt offener sprechen kann.
Und was ich wirklich den Leuten mitgeben möchte, weil das war mir nicht möglich damals. Ich war dazu nicht imstande. Und deswegen verstehe ich auch, warum zum Beispiel Sexualkunde, warum es wichtig ist, und jetzt schreien gleich alle linksgrün Versifter, warum es wichtig ist, über Transsexualität zu reden, über Homosexualität zu reden, warum das wichtig ist. Weil es ist nicht so, dass jemand dann damit anfängt, weil er davon gehört hat. Aber es gibt, und wenn es nur einer in der Schule ist oder zwei oder einer in der Klasse, der struggelt mit dem, was er ist, und der aufgrund dieser starren Dinge, die wir vorleben, sich selber nicht finden kann. So, da hätte man mir gesagt, hey, es gibt Menschen, die leben offene Beziehungen und denen ihre Liebe ist genauso echt.
Das wäre ein Aha-Moment.
Ich hätte mit 16 wäre ich so da gesessen, nicht so,
Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein.
Das bin ich.
Ja. Mit 16 ist ja auch voll okay. So, ich glaube, weil du gerade gesagt hast, hier, du machst dich gerade angreifbar, ich glaube, die Leute, die Kritikpunkte an solchen Aufklärungen haben, haben die Kritikpunkte, weil das zu früh passiert.
Ich glaube, man erzählt denen, dass es zu
Kinder früh. Sollen nicht sexualisiert werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Egal, welche Art der Aufklärung wir bevorzugen. Aber ab einem gewissen Alter muss man über alles sprechen dürfen.
Ja,
ja, man kann nicht zu viel wissen.
Und es ist wirklich, hätte man mir das gesagt, hätte ich den. Und deswegen, was ich euch mitgeben möchte, denkt außerhalb dieser Box. Wenn ihr euch fühlt, als hättet ihr es gerne so, dann denk doch mal durch, was würde das denn bedeuten? Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt, und der ist, also das ist der erste, das müsst ihr machen, das ist das Wichtigste, weil hätte ich damals schon gesagt, also eigentlich, ne, am allerliebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gern irgendwie, würde ich auf einem Bauernhof wohnen, irgendwie mit 2, 3 Frauen, die mich alle drei mögen und die sich gegenseitig auch mögen. So, jeder hätte gesagt, spinnst du? Schaut mein Leben an, ich spinne nicht.
Yeah.
So, es ist möglich und keiner wird beschissen und keiner ist Ding. So, und jetzt ist das Allerwichtigste, Ehrlichkeit. Solange ihr nämlich vorne rum sagt, nee, es ist okay, so wie es ist und ich kann in diesem Konstrukt leben, solange wird es sich nicht verändern. Mhm. Warum auch? Und dadurch entsteht dann das Gegenteil von Ehrlichkeit, nämlich Betrug. Mhm. Und das ist eigentlich Wahnsinn, weil erst, ich habe es vor kurzem wieder gehabt, die Situation, dass jemand mich dann eigentlich gesagt hat, so, hey, ich glaube, ich kann das nicht so, wie du mir da. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir, das geht nicht, ich werde damit nie aufhören. Mhm. So, obwohl ich jetzt gerade auch eigentlich denke, ach, ich brauche nie wieder jemanden daten, weil du so toll bist. Nein, ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin. Und tatsächlich war das dann so eine Nacht, wo ich Angst hatte, okay, sie wird mich verlassen. Und am nächsten Morgen hat sie gesagt, okay, ich habe mich arrangiert, ich werde es versuchen. Und wenn es mir nicht passt, gehe ich.
Genau, cool. Man darf sich aber auch mal eingestehen, was auszuprobieren.
Ja, und dann darf aber auch jemand gehen, der nicht dazu passt.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass du einen Bauernhof hast.
Ja, habe ich noch nicht, aber...
aber die Frauen sind schon da.
Ja, hör auf jetzt. Also, aber ja, vielen Dank. Das war meine ekelhafte Leiche des Hintergehens von jemandem, der es überhaupt nicht verdient hat.
Ich glaube, die Leiche ist alltäglicher. Ja. Also ich glaube, viele mehr Leute können damit relaten, als du damals dachtest und vielleicht sogar heute denkst.
Kannst du die gehen lassen?
Aber wie gesagt, tatsächlich hast du recht, dass ich eigentlich ihr das schon nochmal sagen muss. Ich finde es irgendwie unpassend, mich zu melden nach 8 Jahren und zu sagen...
Ach, übrigens.
Über die öffentlich-rechtlichen.
Ja, jetzt habe ich es dir im Radio erzählt. Das finde ich gut. Pass auf, das Ding ist dann
auch... Ich habe die Nummer nicht gehabt.
Ich habe dann... Ey, das war auch nicht gut. Weißt du, ich habe nicht mehr richtig einen hochbekommen. So. Es war so schuldgeplagt irgendwie so. Es war so...
Bei dem Betrug jetzt.
Ja, ja. Mhm. Das war wirklich so. Das war einfach uncool. Mhm. So, und
so ein Drang, so ein Trieb.
Der Trieb eh, aber es normal sollte es was Schönes sein, weißt du? Es soll was Schönes sein.
Es war nicht mal so erfüllend.
Aber das kannst du ja gar nicht in dem Moment.
Aber du machst Scheiße, du machst einen Fehler in dem Moment.
Du weißt es ja sogar.
Dann kommt es ja auch noch ganz krass auf die Location an, ob du den Kopf überhaupt auch nur annähernd ausschalten kannst. Super spannende Geschichte.
Danke.
Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr dem lieben Maximilian Pollux eine Nachricht dazu schreiben wollt, dann macht das doch gerne unter der E-Mail-Adresse gjh@swr3.de. Wir freuen uns immer und wir lesen die ganzen zahlreichen Nachrichten auch. Das ist echt krass, was hier immer ankommt. Also ja, gerne weitermachen. Vielen Dank dafür.
Wir sind raus.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Es kommen immer noch jede Menge Mails zur Folge von Steffi und den anderen Folgen rein. Bei passender Gelegenheit veröffentlichen wir den Inhalt oder sprechen nochmal über das Thema. Keine Sorge also. Aber auch Ninas Folge hat euch komplett unterschiedlich getroffen. Darum haben unsere Sprecherinnen und Sprecher 5 eurer Mails stellvertretend für alle anderen vertont.
Heute war tatsächlich das erste Mal, dass ich weinen musste und den Podcast nur mit Pausen hören konnte. Ich war eine Ehefrau, die auf der anderen Seite stand. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass mein damaliger Partner fremd geht. Um mein Gefühl zu bestätigen, habe ich sein Handy durchsucht. Leider habe ich immer gehört, was du wieder hast. Aber das miese Bauchgefühl blieb. Die Ausreden waren unpassend zur Situation. Das Geld war knapp, wobei ich nie wüsste, warum. Ich dachte, er ist spielsüchtig. Als ich zufällig ein zweites Handy gefunden habe und gelesen habe, was los ist, bin ich physisch und psychisch zusammengebrochen. Reden war nie unsere Stärke, auch nicht mit Paartherapie. Er hat sich Frauen bestellt, die das komplette Gegenteil von meiner Statur waren. Das hat mich in meinem »Ich bin nicht genug« nur bestätigt. Ich finde, dass Nina nicht verantwortlich ist dafür, dass die Ehe kaputt ging. Er hat die Verantwortung und seine Ehefrau. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, was er bei den Damen sucht und ob ich ihm das hätte geben können. Vielen Dank für eure Sicht zu so einer Situation. Macht weiter so. Simone.
Hallo liebes GJH-Team. Ich habe gerade die übergriffige Verführerin gehört und wollte auch einmal meinen Senf abgeben. Ich bin ein Mann und habe einen Fetisch für Damenunterwäsche. Erst durch euren Podcast wurde ich ermutigt, mich mehr über meinen Fetisch und BDSM zu informieren und dann diese Fantasie auch real bei einer professionellen Domina auszuleben. Dafür ein dickes Dankeschön. Ich finde, ihr habt sehr gut dargestellt, warum das Verhalten von Nina insgesamt nicht korrekt war. Ich bin da voll auf Max' Seite. Die ganze Situation war eben nicht einvernehmlich. Als submissiver Mann konnte ich mir vor meiner ersten Begegnung mit einer dominanten Frau schwer vorstellen, wie viel Macht sie potenziell über einen hat. Es hat mich im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt. Klares Denken war nur noch schwer möglich, da es mein submissives Hirn sofort gekickt hatte. Ich bin froh, dass ich bei einer Profidame gelandet bin und eben nicht ausgenutzt wurde, sondern daran wachsen konnte. Macht weiter so, Stefan.
Ich habe gerade Ninas Folge gehört und fand eure Diskussion sehr spannend. Aber ich dachte mir Folgendes. Wenn der Fetischist nach seinem Footjob nach Hause gegangen wäre und sich daran erfreut hätte, was passiert ist, wäre es nie aufgeflogen. Dass er sich wieder bei Nina gemeldet hat, war seine eigene freie Entscheidung. Nina hat meiner Meinung nach keine Schuld daran, dass seine Ehe kaputt gegangen ist. Denn seine Frau hat ihn nicht verlassen, weil er einer Domina nicht widerstanden hat, sondern weil er sie fast 2 Jahre lang regelmäßig betrogen hat. Liebe Grüße, Nicole.
Servus ihr drei. Die letzte Geschichte von Nina war ja mal richtig amüsant. Auch wenn ich manchmal, meistens politisch, nicht eurer Meinung bin, höre ich jede Folge. Ihr bringt wichtige Themen unkonventionell und mit Humor auf den Tisch, über die in der Gesellschaft viel zu wenig gesprochen wird. Ach übrigens, es heißt seit einiger Zeit nur noch Kleinanzeigen, weil es nicht mehr zu eBay gehört. Sorry, die Klugscheißerei musste sein. Aber im Ernst, macht weiter so und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Viele Grüße aus Bayern, Felix.
Hey ihr drei, ich war und bin von eurer Debatte sowohl gefesselt als auch hin und her gerissen. Viele Argumente, die ihr gebracht habt, leuchten mir zwar ein, machen mich aber auf der anderen Seite auch unbehaglich. Ich bin 21, weiblich und devot. In meiner Partnerschaft lebe ich das einigermaßen aus. Vor meiner Beziehung habe ich aber mit niemandem wirklich drüber reden können. Insbesondere, weil mein Umfeld dafür zu verschlossen ist. Eine Begegnung, wie Ninas Beute sie hatte, wäre sehr erwünscht gewesen. Nur um zu wissen, dass dieses innere Sehnen von jemand mit Erfahrung gestillt wird. Mein Freund und ich hatten diese Erfahrung nicht. Wir waren allerhöchstens buchklug. Dieser Mann hatte unglaubliches Glück, dass du es warst, Nina, und kein unerfahrenes Mädchen, welches ihre Neugier befriedigen möchte. Darum fühle dich nicht schuldig, erkenne, was für dich nicht gepasst hat und tu es nicht nochmal. Mein Freund ergänzt, Zitat, im Nachhinein ist man immer klüger. Über Überschreitungen von Grenzen muss man im Laufe einer Beziehung reden. Jedes Mal eine Checkliste von möglichen Problemfragen zu stellen, ist aber realitätsfern. Zitat Ende. Und Maximilian, für deinen Kommentar, dass du junge weibliche Subs schnell in Unterwerfung reden kannst, würde ich dir verdammt gerne eine wischen. Wir sind vielleicht unterwürfig, aber wenn wir es wirklich nicht wollen, sagen wir einfach nein und bleiben dabei. Eure A.
Und hier noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Ihr feiert ja Intensivpfleger Ricardo Lange auf all unseren Online-Portalen, weil der Mann einfach gerade raus sagt, was Sache ist. Im SWR3-Podcast True Care stellt er sehr persönliche Krankheits- und Gesundheitsgeschichten vor. In der ersten Folge geht es um Workaholiker Ralf. Der startet nach einer verschleppten Lungenentzündung viel zu früh wieder voll durch. Damit macht er sein Herz so kaputt, dass sein Leben auf der Kippe steht. An die 15 Jahre dauert es, bis er wieder richtig fit ist. Ricardo spricht mit ihm über seine Geschichte und immer wieder lassen die beiden Spezialisten einordnen, die erklären, was denn da genau passiert ist. Unseren Gesundheitspodcast True Care findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.